Vis-à-vis.
Ich freue mich sehr, heute sprechen zu können mit Johanna Maria Fritz. Sie ist Fotografin, kommt aus Berlin und bereist seit fast 10 Jahren die Welt. Und zwar nicht an irgendwelche Orte, sondern an die wohl gefährlichsten und konfliktgeprägtesten Orte, die es gibt. Erst vor ein paar Tagen ist sie aus der Ukraine zurückgekehrt. Dort hat sie die letzten 2 Monate in der schwer umkämpften Stadt Bachmut in der Ostukraine verbracht. Die Fotos, die sie da gemacht hat, die sind jetzt in einer Ausstellung in der Artco-Galerie in Berlin-Schöneberg zu sehen. Und dort sind wir jetzt auch. Hallo Johanna.
Hallo, guten Tag.
Kurz für die Transparenz, wir duzen uns, wir kennen uns nicht, aber wir haben uns entschieden, dass es sich so natürlich anfühlt. Wir sind auch nicht so weit auseinander im Alter. Johanna, du kommst gerade quasi direkt von der Front. Wie fühlt sich das an, wieder in Berlin zu sein?
Ja, ist natürlich ein bisschen absurd, irgendwie letzte Woche noch in Bachmut gewesen zu sein. Und ich bin natürlich mit den Gedanken noch dort, gucke jeden Tag Nachrichten, frage Freunde und Soldaten, die dort sind, nach Updates. Aber für mich ist diese Autofahrt immer ganz gut, quasi da rauszukommen, weil ich immer mit meinem Auto in die Ukraine fahre. Und es sind so vom Donbass nach Kiew 7-8 Stunden. Und dann habe ich in Kiew nochmal 3 Tage verbracht und bin dann nochmal 2 Tage zurück nach Berlin gefahren. Und es hilft mir eigentlich immer ganz gut, Musik zu hören und über alles nachzudenken, was ich so gesehen habe.
Du warst in Bachmut, das ist eine Stadt, die gerade droht, eingekesselt zu werden und die immer wieder eigentlich in den Nachrichten gerade auftaucht, weil die Situation so extrem ist. Wie war es, als du da warst?
Ja, es war in Wellen sehr extrem. Also es war Anfang Januar schon ziemlich doll, dann nahm es wieder ein bisschen ab, dann wurde es wieder schlimmer. Dann hatte man das Gefühl oder ja, dachte man, sie würde fallen. Und ich glaube, dass es jetzt wirklich soweit ist, weil eben die russischen Truppen von Norden sehr doll pushen. Also sie sind jetzt mittlerweile Stand von Deep State. Das ist so eine App, die entwickelt wurde von ukrainischen IT-Menschen, wo man sehen kann, wo die russischen Truppen sind, wo befreite Gebiete sind und so weiter. Und da kann man eben sehen, dass sie mittlerweile nur noch 400 Meter oder 500 Meter weg sind von der letzten Straße nach Bachmut, was natürlich die letzte Straße bedeutet, der letzte Weg rein oder raus.
Wie muss man sich das vorstellen, die Situation, wenn man da ist als Fotografin? Wo schläft man? Wie bewegt man sich durch die Gegend? Also wie sieht sozusagen ich weiß nicht, ob man sagen kann, ein normaler Tag, aber wie funktioniert der Alltag da?
Also wir haben in einem Hotel ca. 30 Kilometer entfernt von der Front übernachtet und sind dann jeden Tag nach Bachmut reingefahren. Wir haben auch dort übernachtet, teils, aber dann in Kellern von Zivilisten, wo wir dann mit übernachten konnten, mit Schlafsäcken. Und sonst muss man sich eine Akkreditierung holen, wenn man quasi anfängt, dort zu arbeiten. Und dann gibt es Orte, an die man einfach so fahren kann, ohne Presseoffiziere. Mittlerweile wurde das aber auch so ein bisschen geändert, dass man viel nur mit Presseoffizieren machen kann oder darf. Das heißt, man muss die verschiedenen Brigaden anschreiben, kontaktieren. Wenn man Glück hat, dann kennt man noch welche von irgendwie vorher und kann dann so mit Militärs mitkommen auf Missionen, was relativ selten passiert, oder eben zu Positionen, Drohnenmissionen eigentlich relativ viel. Und mit Zivilisten darf man eigentlich auch so sprechen. Zum Schluss oder beziehungsweise seit, ich glaube, 2 Wochen ist es so, dass man für Bachmut jeden Tag eine neue Akkreditierung sich holen muss und jeden Morgen dann in Kramatorsk sich die Genehmigung abholen muss. Und die gibt man dann quasi beim Rausfahren aus Bachmut wieder ab, sodass sie wissen, wer ist noch drin, wird jemand vermisst, ist jemandem was passiert, sodass sie eben die bessere Kontrolle haben. Also es geht, glaube ich, zum einen um die Kontrolle, aber auch wirklich darum, um zu verstehen, wer ist noch drin, nach wem muss vielleicht gesucht werden und so weiter. Genau.
Wie viele Zivilisten sind denn eigentlich noch in der Stadt? Also sind die im Stadtbild überhaupt noch präsent?
Ja, es kommt natürlich darauf an, wo in der Stadt. Also man fährt von Westen rein. Da sieht man noch oder sah man letzte Woche noch vermehrt Zivilisten, die oft entweder Sachen von A nach B tragen, vor allem Wasser, weil es ja eben seit sehr langer Zeit kein Wasser, kein Strom, kein Gas mehr gibt, was bedeutet, dass sie eben zu einer Quelle laufen müssen. Man sieht auf jeden Fall noch Zivilisten, aber es wurden immer weniger. Und der Polizeichef oder der Sprecher der Polizei von Bachmut hat, es ist aber auch Stand von vor, ich glaube, 3 Wochen, gesagt, dass von 70.000 sind es, glaube ich, in Bachmut insgesamt noch knapp 12.000 in der Stadt waren. Ich bin aber davon überzeugt, dass viele jetzt gegangen sind, vor allem in den letzten Tagen. Und Stand von vor 2 Wochen war, dass noch 130 Kinder dort sind. Da bin ich aber auch von überzeugt, dass viele mittlerweile auch wieder raus sind. Aber viele sind auch dort.
Die Bilder, die du da machst, die sind geprägt von der großen Nähe zu den Menschen. Und das ist eine Parallele in deinen Arbeiten, dass es eigentlich immer um Menschen oder Charaktere geht, die irgendwie ganz am Rand von irgendwas sind, also sozusagen außerhalb der normalen Welt und an Orten, wo sich quasi keiner mehr so richtig hintraut. Wie nimmst du die Menschen wahr, die du da vorfindest an diesen Orten?
Also ich glaube, es ist immer unterschiedlich, wo ich bin, und alle Menschen sind ja unterschiedlich und deswegen gehen viele ja auch unterschiedlich mit Situationen um. In Bachmut beispielsweise habe ich mit einer Frau lange gesprochen und sie begleitet, die zweimal versucht hat, sich und ihre Familie zu evakuieren. Beim ersten Versuch ist ihr Sohn dann in Kramatorsk bei dem Anschlag ums Leben gekommen im April letzten Jahres. Ihr, ich glaube, damals 15- oder 16-jähriger Sohn. Und beim zweiten Evakuierungsversuch hatten sie einen Autounfall mit einem anderen Auto. Und sie sagte halt, dass es ihr Schicksal sei, in Bachmut zu bleiben. Und dann fing sie eben an, es gibt so Volunteer-Center, was so ein bisschen Orte sind, wo Freiwillige arbeiten, wo es Essen gibt, wo es warm ist, wo es Starlink-Internet gibt, Strom, wo Handys aufgeladen werden können. Dann vor einigen Wochen wurden auch Duschen reingebaut, dass irgendwie die Menschen endlich mal wieder duschen können, und eben auch eine Apotheke. Und sie fing dann, als dieses Zentrum aufgemacht hat, dort an zu arbeiten. Und sie sagte aber auch, dass es eine Illusion von, also es ist einfach eine Illusion von Sicherheit. Sie haben zwar Sandsäcke vor die Fenster gepackt und alles soweit irgendwie so sicher, wie es geht, gemacht. Trotzdem ist es aber natürlich nicht sicher. Und ich glaube, dass es eben das Komplizierte ist, dass Menschen sich an viele Situationen gewöhnen können und dass man sich eben auch an diese ganzen Bombardements gewöhnt und dann vielleicht auch so für sich selbst sagt, ach, es ist schon okay, wir bleiben noch hier, wir warten noch, wir bleiben noch hier. Und dann gibt es halt vielleicht irgendwann den Moment nicht mehr, wo man abhauen kann und sich und seine Familie in Sicherheit bringen kann. Und ich glaube, diesen Entschluss zu fassen, ist unfassbar schwer.
Du bist schon 2016 schon einmal im Donbass gewesen, auch um ältere Menschen zu fotografieren, die irgendwie in dieser Region noch sind. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du wusstest, ich muss da jetzt wieder hin, also im Kontext von diesem neuen Kriegsausbruch oder dieser neuen Offensive?
Ja, es war ja Anfang des Jahres, letzten Jahres, kurz vor der Full-Scale-Invasion, schon großes Thema. Und wir haben uns natürlich alle, also unter Journalisten, ausgetauscht.
Weißt du noch, wo du warst?
Genau, ich war in Afghanistan und habe da gearbeitet. Und in der Nacht, in der Krieg ausgebrochen ist, saß ich mit anderen Journalistenfreunden zusammen und wir haben BBC oder CNN geguckt und konnten es dann irgendwie doch nicht glauben, obwohl wir alle die ganze Zeit drüber gesprochen haben. Und uns war dann allen klar, dass wir wahrscheinlich dann da relativ direkt hinfahren werden. Mein Rückflug war sowieso den nächsten Tag. Und dann bin ich nach Berlin geflogen, hatte dann auf dem Weg mich dahin mit Christoph Reuter vom Spiegel koordiniert, um ihn dann wiederum 2 Tage später in Bschemischl an der polnisch-ukrainischen Grenze abzuholen, um dann mit Mila Teschajewa, einer anderen Fotografin, Christoph Reuter, zusammen reinzufahren.
Und wie viele Tage nach der Nachricht warst du dann in der Ukraine?
Ich glaube, am 27.
Genau. Du warst also schon sehr früh dann im Land. Und das ja in der Situation, wo ganz viele Beobachter ja noch dachten, das dauert jetzt ein paar Tage und dann hat Russland das Land übernommen. Welche Rolle spielt Angst in so einer Situation? Also in einer Situation, wo eine große Fluchtbewegung ja auch entstanden sind, ganz viele Leute versucht haben, das Land zu verlassen, und man selber ist in der Situation, wo man reingeht.
Ich glaube, dass ich sehr strukturell denken kann in Stresssituationen, und das ist, glaube ich, dann der Vorteil, was eben das Problem war, vor allem in Kiew, dass die Ampeln nicht mehr funktioniert haben und dass alle wie die Wahnsinnigen mit dem Auto gefahren sind und dass es unfassbar viele Verkehrsunfälle gab, weil Leute eben panisch geflüchtet sind, schnell gefahren sind und es auch dunkel war, weil der Strom nachts ausgestellt wurde, die Straßenbeleuchtung, und eben niemand auf Verkehrsregeln geachtet hat. Und das war so auch super gefährlich.
Johanna Maria Fritz im RBB 24 Inforadio vis-à-vis. In deinen Bildern, wenn man sich die anschaut, da ist sehr viel Nähe zwischen den Menschen irgendwie abgebildet oft. Aber es gibt auch ein anderes, immer wiederkehrendes Motiv jetzt im Kontext dieser Reise, und das ist der Tod. Ein Bild, was bei mir hängen geblieben ist, ist ein Bild von einem Soldaten, der an der Mauer lehnt, und davor ist so eine Art Bärenstrauch, und sein Gesicht ist eben verdeckt von einer von diesen Bären. Und es ist ein sehr ästhetisches Foto, aber es zeigt eben den Tod. Was bedeutet das für dich, dann solche Momente auch festzuhalten?
Also ich finde es unfassbar wichtig, solche Momente festzuhalten. Ich bin ja auch dort zum Dokumentieren, um Kriegsverbrechen zu dokumentieren, wie auch in Butscha, wo es unfassbar wichtig war, dass diese Fotos gemacht wurden, um eben das Ausmaß zu zeigen. Und der Mann, über den du gerade gesprochen hast, wir wissen bis heute nicht, ob er ukrainischer oder russischer Soldat war. Was wir wissen ist, dass wir haben in der Nacht in Bachmut übernachtet, vom 6. auf den 7. Januar, was ja im russisch-orthodoxen und ich glaube auch im ukrainisch-orthodoxen, aber es wird gerade so ein bisschen geändert, dass sie anfangen, am 24. Weihnachten zu feiern und nicht mehr am 6.7. Und wir sind morgens aufgewacht, in Bachmut, in dem Shelter, in dem wir übernachtet haben. Und dann kam eine Frau zu uns und sagte, ja, das ist eben ein toter Mann, an einer Wand lehnt. Und wir sind hin und haben uns das angeguckt. Und es sah auf jeden Fall nach Soldat aus. Man konnte aber nicht sagen, was für eine Uniform das war. Und drüber gesprüht stand Merry Christmas, Greetings, Prigozhin. Und Prigozhin ist der Chef von Wagner.
Also der Wagner-Gruppe, die auch gerade dabei ist, Bachmut zu umzingeln.
Genau.
Und die für ihre Brutalität eben auch bekannt sind.
Genau. Und wir wussten aber trotzdem nicht, also es gab eben keine eindeutige Uniform, es gab keine eindeutigen Tattoos. Man konnte nicht sagen, wo er jetzt herkommt. Aber trotzdem ist es wichtig, diese Fotos zu machen.
Und wie gehst du aber damit um? Also ich habe immer wieder gehört, auch von anderen Fotografen, wenn man Dinge fotografiert, dann ist die Kamera so ein bisschen wie so ein Schutz. Also man hat die so zwischen sich und der Sache, die man fotografiert. Und wenn das dann was Schlimmes ist, dass man sich da ein bisschen besser davon distanzieren kann. Würdest du das unterschreiben oder macht das für dich keinen Unterschied?
Ja, ich glaube, es kommt ganz doll irgendwie auf den Tag an, auf die Person an, sind die Verwandten dabei. Oder ich hatte in Lisichansk letztes Jahr im Sommer einen Moment, wo ein 15-jähriges Mädchen mehr oder weniger zufällig getötet wurde durch, ich weiß gar nicht genau, eine Mörsergranate, glaube ich, die auf ihrem Fahrrad unterwegs war, um Lebensmittel zu verteilen an Menschen, die sich das selber nicht mehr holen konnten. Und uns hatte jemand dann davon erzählt, wir sind hin, und in dem Moment kamen dann ihre Tante und ihr Onkel. Und das sind dann die Momente, die auf jeden Fall irgendwie in Erinnerung bleiben und die natürlich wehtun, aber umso wichtiger ist es, genau das zu zeigen und darüber zu sprechen.
Wie reagieren die Menschen dann darauf, wenn da jemand ist, der fotografiert? Das ist ja was anderes, als ein Interview zu führen. Ein Foto ist ja immer sehr, ja, ist sehr privat.
Ja, ich glaube, es kommt ganz doll auf die Situation an. Man versucht sich irgendwie ranzutasten. Man fühlt, wann kann man irgendwie, wann ist es okay, wann nicht. Man hat Augenkontakt oder man spricht oder man fragt. Oder die Situation ist einfach so chaotisch, dass man überhaupt gar nicht auffällt. Es kommt wirklich immer auf verschiedene Situationen an. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben vor 2 Wochen einen Moment in Jassifyar. Das ist so dieses nächste kleinere Dorf neben Bachmut. Und der Bürgermeister, den wir auf der Straße getroffen haben, mit dem wir ein Interview hatten, hat uns gefragt, ob wir nicht eine hochschwangere Frau ins Krankenhaus fahren könnten, weil sie dabei ist, ihr Kind zu bekommen. Und dann meinten wir direkt, ja, machen wir. Und sind dann zu der Adresse gefahren. Und dann hieß es zu uns, ja, nee, sie hat vor 30 Minuten entbunden in dem Keller und kommt rein. Und waren alle super gut gelaunt und sich gefreut. Und da konnte ich nicht fotografieren. Ich konnte einfach, ich habe natürlich Fotos gemacht, aber es war super dunkel in dem Keller. Ich hatte nicht das Gefühl oder das Bedürfnis, ihr jetzt eine Taschenlampe noch ins Gesicht zu leuchten, weil ich es unangebracht fand, weil es einfach so ein besonderer Moment ist. Und es war das erste Mal für mich, dass ich mich wirklich nicht, einfach wirklich, mich nicht überwinden konnte, ein Foto zu machen. Ja.
Jetzt bist du wieder hier. Wie gehst du jetzt damit um? Also hast du das Gefühl, dass du mit diesen ganzen Erlebnissen, die du da oder die ganzen Dinge, die du da gesehen hast, dass man da so eine Art Andersartigkeit entwickelt oder so das Gefühl, dass man Leuten hier das gar nicht so richtig erzählen kann, was man da erlebt hat, weil die das vielleicht sowieso nicht verstehen können, weil man es nur versteht, wenn man dabei war. Ist das was dir so auffällt oder wie schaffst du es sozusagen, wieder in diese Welt irgendwie reinzukommen?
Ja, also ich habe eben viele Freunde, mit denen ich noch in Kontakt bin, die dort sind. Dann gibt es auch einige Freunde, die hier sind, die an ähnlichen Orten arbeiten, mit denen ich mich dann über solche Sachen austauschen kann. Und das ist wichtig. Aber ich weiß schon, wem ich irgendwie was erzählen kann und wer sich auch irgendwie inwieweit auskennt. Meine Mitbewohnerin zum Beispiel, die kennt sich sehr gut aus. Die weiß auch genau die Orte und ich kann ihr irgendwie alles erzählen. Und das ist dann total schön. Mit ihr habe ich auch sehr viel Kontakt, wenn ich unterwegs bin. Genau.
Weißt du schon, wann du wieder hinfährst?
Ja, Anfang April werde ich wieder reinfahren.
Vielen Dank fürs Gespräch, Johanna Maria Fritz.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.